Lass uns doch kurz beten zum Anfang. Halleluja, Vater, wir danken dir, dass du hier bist, dass wir vor dir sein können. Wir danken dir für deinen wunderbaren Heiligen Geist. Danke, dass er in uns lebt, der Lehrer, der Führer, der Fürsprecher. Danke, Vater, dass er uns in alle Wahrheit leitet. Und wir haben es immer wieder nötig, Vater, in alle Wahrheit geleitet zu werden. Wir wissen das, wir sind nicht angekommen, sondern wir wollen wachsen, wir wollen zunehmen, in Wahrheit wachsen und hingelangen zu dem, was du für uns bereitet hast, Vater. Danke für dein Wort heute Morgen. Danke, dass dein Wort lebendig und wirksam ist, schärfer als jedes zweischneidige Schwert, durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter und Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Danke, Vater, für dein Wort, dass ich es heute Morgen so austeilen kann, wie es dir würdig und gemäß ist. Amen. Das Königreich Gottes. Wir befassen uns seit einiger Zeit mit diesem Thema, das Königreich und die Königsherrschaft Gottes. Ich hoffe nicht, dass euch das Thema schon aus den Ohren raushängt. Also mir hängt es noch lange nicht aus den Ohren heraus, wenn ich immer wieder diese neuen Aspekte finde und sehe, die ich bei der Vorbereitung auf die Predigt selbst finde, neu erkenne und mir aneigne. Wisst ihr, das Königreich Gottes ist so groß, seine Herrschaft, das, was er tun möchte schon hier in dieser Zeit und was er tun wird dann in der Zukunft, wenn sein tatsächliches Königreich anbrechen wird, für jedermann sichtbar, all das ist so groß, dass wir unser Leben lang Zeit brauchen, um das zu studieren, was damit zusammenhängt. Um darin zu wachsen, um uns darin noch besser auszukennen, um diese Dinge zu erfahren und umzusetzen. Wisst ihr, wir haben das Königreich einige Male jetzt verglichen mit dem Auswandern oder dem Übersiedeln in ein völlig neues Land. Und wenn du zum Beispiel nach Australien auswanderst, dann lernst du dieses Land nicht an einem Tag kennen. Wenn du nach Amerika auswanderst, du lernst dieses Land nicht an einem Tag kennen. Auch nicht in einer Woche, auch nicht in einem Jahr. Amerika zum Beispiel hat so viele verschiedene Aspekte, dass du lange Zeit brauchen wirst, bis du das ganze Land kennst. Dort hast du hohe Berge, wo du Skifahren kannst, dort hast du Strand und Palmen etc. Du hast alles in diesem Land, du hast verschiedenste Mentalitäten innerhalb dieses großen Landes und so weiter. Und zum Teil ist es auch dort so, wie es in der Schweiz ein Stück weit ist, nämlich dass die Gesetze von Staat zu Staat wieder unterschiedlich sind. Es gibt Staaten in Amerika, wo noch immer die Todesstrafe Gültigkeit hat und es gibt andere Staaten in Amerika, wo das nicht so ist. Bevor du also in einem bestimmten Staat einen Mord begehst, solltest du dich sehr genau erkundigen, ob dort die Todesstrafe auf diesen Mord steht oder nicht. Blödes Beispiel. Du kannst es auch auf andere Bereiche des Lebens anwenden. Es kann sogar sein, dass du nach Amerika gehst und du wechselst von einem Staat in den anderen, dass sie deinen Führerschein nicht akzeptieren. Dass du deinen Führerschein quasi nicht nochmal machen musst, aber vielleicht eine kleine Theorieprüfung nachholen musst oder so etwas. Und ähnlich ist es auch, wenn wir ins Königreich Gottes kommen. Im Königreich Gottes gibt es viele Bereiche, die wir zwar aus unserem alltäglichen Leben bisher auch kennen, aber wir müssen sie neu lernen, weil andere Grundlagen, andere Prinzipien, andere Gesetze herrschen im Königreich Gottes, als in der alten Welt, aus der wir kommen. Versteht ihr das? Und wir alle neigen natürlicherweise dazu, das, was wir gelernt haben, wir sind ja stolz, dass wir etwas gelernt haben, wir sind ja stolz darauf, dass wir uns im Leben ein Stück weit zurechtgefunden haben, wir alle neigen dazu, das Gelernte zu übertragen auf das Königreich, obwohl es vielleicht im Königreich gar keine Gültigkeit mehr hat. Nun, ich sage das nicht, um euch zu frustrieren, in der Meinung, dass ihr alles verlernen müsst, was ihr jemals gelernt habt, das ist nicht so. Es gibt viele menschliche Tugenden, die im Königreich Gottes genauso richtig und angemessen und gültig sind wie in der Welt. Aber es gibt auch Dinge, die du neu lernen musst. Es gibt Gesetze, die du erst einmal kennenlernen musst. Es gibt Dinge, die du erst einmal verstehen musst. Warum ist das so? Vielleicht kommen dir manche Dinge im Königreich Gottes erst einmal vor wie Schikane. Etwas, das nur da ist, um Leute zu frustrieren oder klein zu halten oder kurz zu halten. Bist du auch schon einmal als Fußgänger an eine Ampel gekommen, Weit und breit kein Auto, nichts zu sehen. Die Fußgängerampel steht auf Rot. Und denkst, das ist jetzt reine Schikane, oder? Dass ich jetzt da warte. Du könntest drüber gehen, du tust es nicht, weil du dich an die Gesetze des Staates halten möchtest. Oder du kommst in ein Gebiet der Stadt, außerhalb der Stadt, in ein Industriegebiet, wo man locker 60 fahren könnte mit dem Auto, aber es ist 50. Und du drückst auf die Tube und fährst am Limit bei den 60 und wirst geblitzt und denkst, reine Schikane. Eine reine Schikane, dass sie jetzt ausgerechnet hier blitzen, wo sowieso nichts passieren kann. Ist dir das auch schon so gegangen? Und so kann es sein, dass du im Königreich Gottes auf Dinge stößt, die du erst einmal für reine Schikane hältst, wo du erst später merkst, wozu sie gut sind. Und ich habe zwei Schriftstellen gefunden, über die ich mit euch heute Morgen ein bisschen reden möchte, und zwar aus dem 1. und dem 2. Thessalonicher Brief. Ich weiß nicht, wie es euch geht, der 1. und der 2. Thessalonicher Brief waren für mich lange immer so ein bisschen unbeschriebene Blätter. Briefe, die ich zwar wahrgenommen habe natürlich, aber von denen ich wenig wusste, was darin steht, die ich meistens nur überflog, die ich schnell wieder ad acta legte, um zu interessanterem fortzukommen, zu den Timotheusbriefen zum Beispiel, und gar nicht richtig mitbekommen habe, wie tief diese Briefe sind, der 1. und 2. Thessalonicher Brief. Aber du findest hier Wahrheiten und Aussagen von Paulus und eine Haltung, einen Wesenszug seinerseits, den du kaum woanders findest. Du findest zum Beispiel im 1. Thessalonicher Brief eine Zuneigung von Paulus zu den Gläubigen, wie er sie an keinem anderen Ort ausdrückt. Er ist so begeistert über seine Thessalonicher. Er ist so begeistert über seine Gläubigen in Thessaloniki. Sie sind seine Krone. Sie sind seine Ehre vor dem Herrn. Und lauter solche Dinge sagt er dort. Lass uns einmal die beiden Stellen lesen, um die es geht. 1. Thessalonicher Kapitel 2, die Verse 10 bis 12. Hier sagt er, ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegen euch, die Glaubenden, waren, also euch gegenüber. Paulus spart nicht damit, sich selbst zu rühmen. Paulus scheut sich nicht davor, sich selbst ins rechte Licht zu rücken, wenn es nötig ist. Wir tun immer so, ja, nicht sich selber lobe. Weißt du, manchmal ist es notwendig, die eigene Position klar zu machen. Manchmal ist es notwendig zu betonen, dass du es aufrichtig meinst. Wenn die Leute das Gefühl haben, du meinst es nicht aufrichtig, warum auch immer. Wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben. Höre die Worte von Paulus. Hier agiert er als Pastor. Paulus, der eigentlich ein Apostel war, war zugleich auch Pastor der Gemeinden, die er gegründet hatte. Wenn er nicht mehr da war, war es trotzdem noch in einem übergeordneten Sinn. Du siehst das hier in seiner Wortwahl, wie ein Vater seine Kinder. Nun, ein Vater hat das Recht, seine Kinder zu ermahnen, zu trösten und sie, wenn nötig, zu beschwören. Das heißt, ihnen mit aller Ernsthaftigkeit zuzureden, sie mit aller Ernsthaftigkeit von Dingen abzuhalten, sie mit aller Ernsthaftigkeit zu ermahnen, bestimmte Dinge zu tun und andere zu lassen. Geht ihr mit mir eins, dass ein Vater seinen Kindern gegenüber nicht nur dieses Recht hat, sondern sogar seine Pflicht hat? Und Paulus bringt hier zum Ausdruck, dass auch ein Pastor dieses Recht und diese Pflicht hat. Aber das ist nur ein Nebengedanke heute Morgen. Keine Angst, kommt keine Strafpredigt. Es ist nur ein Nebengedanke, aber er spielt mit hinein in das, worum es heute Morgen geht. Und dann sagt er, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Das ist eigentlich der kleinste Nenner. Sie sollen des Gottes würdig wandeln, der sie zu seinem Königreich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Würdig des Gottes. Die zweite Stelle ist 2. Thessalonicher 1, 3 bis 5. 2. Thessalonicher 1, 3 bis 5. Hier sagt er, wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst, oder eigentlich heißt es hier im Griechischen, über die Maßen wächst. Und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt. sodass wir selbst uns euer rühmen in den Gemeinden Gottes, wegen eures Ausharrens und Glaubens, in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Und jetzt höre, womit Paulus diese Verfolgungen und Bedrängnisse, die sie erduldeten, womit er das verband. Er sagt nämlich nicht, ja, ihr armen Thessalonicher, ihr seid in Verfolgungen und Bedrängnissen und ihr erduldet, weil halt die Umstände gegen euch sind, weil ihr halt arme Schlucker seid, weil ihr halt eigentlich Versager seid. Der Herr hat euch errettet, aber ihr seid immer noch Versager. Sondern er sagt ganz klar, warum sie in diesen Verfolgungen und Bedrängnissen sind. Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes. Allerdings nicht des gerechten Gerichtes Gottes gegen die Gläubigen. Bitte versteht das nicht falsch. Ja? Dass ihr des Reiches Gottes gewürdigt werdet, um dessen Willen ihr auch leidet. Mit anderen Worten, zusammengefasst sagt Paulus hier, all das, was ihr durchmacht, ist ein sicheres Zeichen dafür, dass ihr mitten im Königreich Gottes seid und dass ihr dieses Königreichs gewürdigt werdet. Das heißt, Gott drückt euch seinen Stempel, sein Siegel auf und sagt, ja, die gehören wirklich dazu, die leiden mit, deswegen werden sie auch mitverherrlicht werden. Das ist es, was Paulus hier zum Ausdruck bringt. Um dessen Willen ihr auch leidet. Nun, es gibt verschiedene Dinge, für die du leiden kannst im Leben. Aber es gibt nicht sehr viele Dinge, für die es sich lohnt zu leiden. Ja, es gibt so dieses Wort im Volksmund, Schönheit muss leiden. Und die Meinung ist, dass manchmal Leute sehr viel Zeit und Dinge verwenden, um sich schöner zu machen, als sie sind. Und das hat sicher seine Berechtigung, aber Schönheit im ultimativen Sinn ist nicht würdig, dafür zu leiden. Ja, also wenn du als Frau das Gefühl hast, du bist nur noch dann genehm in der Gesellschaft, wenn du alle möglichen Schönheitsoperationen an dir vollziehen lässt und dafür leidest, dann bist du auf dem falschen Boot. Dann bist du auf dem falschen Dampfer, dann leidest du für die falsche Sache. Aber es gibt eine Sache, die es wert ist, dass wir dafür Leiden auf uns nehmen, Verfolgungen, Bedrängnisse, dass wir diese Dinge erdulden. Und das ist das Königreich Gottes. Das Königreich Gottes ist es wert, dafür zu leiden. Nun, ich glaube, ich bin verpflichtet, euch diese Dinge zu sagen. Es ist nicht richtig, wenn ich euch sagen würde, komm nur ins Königreich Gottes und du wirst nie wieder Probleme haben. Komm nur ins Königreich und du wirst den Rest deiner Tage auf Wolke 17 schweben und die Harfe zupfen. Das wäre völlig verfehlt. Ich würde dir ein falsches Bild, einen falschen Eindruck geben von dem, was das Königreich Gottes ist und womit es unter Umständen verbunden sein kann. Und das Königreich Gottes, beziehungsweise unser Leben und Wandeln in diesem Königreich, ist mit Leiden verbunden. Wir werden um eine bestimmte Art von Leiden, und wir werden uns noch genauer anschauen, was das ist, werden wir nicht herumkommen. Nun, dieses Leiden ist nicht das Leiden Christi. Wir sind nicht dazu verurteilt, dieselben Leiden zu wiederholen, die Christus bereits für uns gelitten hat. Also komm niemals auf die Idee, dich, weil du so dich identifizierst mit dem, was Christus für dich gemacht hat, dich noch einmal kreuzigen zu lassen, wie es manche Leute tun. Sie lassen sich noch einmal kreuzigen, um möglichst viel von diesen Leiden nachempfinden zu können, die Christus für uns gelitten hat. Völlig falsch. Aber es gibt eine Art von Leiden, die uns zugedacht ist, die wir erdulden müssen. Aber ich möchte zuerst noch über einen anderen Aspekt reden, bevor wir noch einmal zum Leiden zurückkommen, nämlich rechter Wandel im Königreich. Würdiger Wandel im Königreich. Wir haben hier in 1. Thessalonicher 2, 10 bis 12 gelesen, dass wir des Gottes würdig wandeln sollen. Und dann heißt es im 2. Thessalonicher Brief, dass wir des Königreiches Gottes gewürdigt werden. Das heißt also, wir müssen selbst würdig sein, damit wir des Königreichs gewürdigt werden. Jemand, der zum Beispiel in diesem Zusammenhang unwürdig lebt, das ist jemand, der die Leiden scheut, die mit dem Königreich verbunden sind. Das wäre jemand, der sagt, Königreich Gottes, schön und gut, aber leiden will ich dafür nicht. Wenn du so denkst, dann wirst du des Königreiches auch nicht gewürdigt werden. Das heißt, du wirst zwar dazugehören, aber man wird dir nicht den Stempel bzw. das Siegel aufdrücken können, ein echter Bürger des Königreiches. Du wirst deswegen auch die Segnungen, einen großen Teil der Segnungen des Königreiches, nur teilweise oder beschränkt erfahren, wenn du nicht bereit bist, für das Königreich zu leiden. Wenn du dich selbst nicht des Königreiches für würdig erweist, dann wirst du des Königreiches auch nicht gewürdigt werden. Versteht ihr den Zusammenhang? Ich lese euch 1. Thessalonicher 2, Vers 12 nach meiner eigenen Übersetzung vor. Und wir haben euch ernstlich aufgefordert, einen Lebenswandel zu führen, würdig des Gottes, der euch berufen hat, in sein Königreich und seine Herrlichkeit. Das Griechische sagt eigentlich, dass wir in diese Dinge hinein berufen sind. Nicht nur zum Königreich, sondern in das Königreich hinein. Wir sind dazu berufen, darin zu leben. Es soll unsere Sphäre sein, der Bereich sein, in dem wir uns bewegen. Und nicht nur das Königreich, sondern auch seine Herrlichkeit. Wir sind dazu berufen und gesetzt, in seiner Herrlichkeit zu leben. Halleluja. Aber das können wir nur dann erfahren und wirklich auskosten, wenn wir uns würdig verhalten. Und zwar würdig des Gottes, der uns berufen hat. Amen. Würdig ist das griechische Wort Achios. Achios. Und wir finden dieses griechische Wort Achios 6-mal im Neuen Testament. Und ich möchte 3 Stellen mit euch anschauen. Sie schlagen alle in dieselbe Richtung. In Epheser 4, die Verse 1 und 2. Hier sagt Paulus, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragen. Achios bedeutet in würdiger, angemessener, rechter Art und Weise. Und hier sagt Paulus, dass wir der Berufung würdig wandeln sollen, mit der wir berufen worden sind. Siehst du den Zusammenhang? In 1. Thessalonicher 2, Vers 12 ist davon die Rede, dass er uns berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Und hier sagt Paulus, dass wir uns der Berufung würdig verhalten sollen. Was bedeutet wandeln? Wandeln bedeutet, dass wir in jedem Teil unseres Lebens, in allem, was wir tun, nach dieser Art von Lebensstil trachten, die man als würdig bezeichnen kann. Wir haben eine hohe Berufung bekommen von Gott, dem Vater. Eine hohe Berufung. Meinst du, es ist etwas Kleines, dass wir in sein Königreich hineinberufen wurden? Meinst du, es ist etwas Kleines, dass Gott sagt, sie sind meiner Herrlichkeit würdig, sie sind zu meiner Herrlichkeit berufen worden. Ich lasse sie in der Sphäre leben, in der ich selbst lebe. Ich gebe ihnen meine eigene Natur, mein eigenes Wesen, meine eigene Gerechtigkeit. Ich glaube, wir wissen manchmal gar nicht mehr zu schätzen, was wir eigentlich haben. Manchmal ist es gut, wenn du dich erinnerst an die Tage vor deiner Bekehrung. Weißt du noch, wie elend und zerschlagen und kaputt du warst? Immer wenn der Dezember sich naht, dann erinnere ich mich manchmal an die Tage vor meiner Bekehrung. Denn ich habe mich Anfang Dezember 1984 bekehrt und die Tage vor meiner Bekehrung waren schreckliche Tage, dunkle Tage, finstere Tage, geprägt von Hoffnungslosigkeit, von Dingen, die ich eigentlich nicht tun wollte, aber die ich tun musste, weil ich nicht anders konnte, weil ich es nicht besser wusste. Dunkle Tage, finstere Tage. Aber oh, wie herrlich der Tag, an dem Jesus in mein Leben kam. Halleluja. Halleluja. Und weißt du, bevor ich Jesus in mein Leben aufnahm, ich hätte niemals auf der Höhe dessen leben können, was Gott von uns fordert. Unmöglich. Es ist für einen natürlichen Menschen unmöglich, vor Gott zu bestehen. Du brauchst Erlösung. Du brauchst Befreiung. Du musst versetzt worden sein in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Kolosser 1, Vers 13. Und jetzt, da wir unsere Berufung kennen, sollten wir auch dieser Berufung würdig wandeln. Stell dir jemanden vor, einen Botschafter, der aus einer fremden Nation kommt und sich in Bern im Diplomatenviertel niederlässt und dort seine Botschaft auftut bzw. darin amtiert. Ein Botschafter, von ihm erwarten wir, dass er sich seiner Berufung für würdig erweist. Was hältst du von Diplomaten, und leider hört man das immer wieder, die parkieren, wo sie ihnen gerade passt, weil sie wissen, dass sie die Parkbußen nicht bezahlen müssen, die womöglich krumme oder kriminelle Geschäfte tätigen in dem Gastland, in dem sie sich befinden, weil sie diplomatische Immunität genießen? Was hältst du von solchen Leuten? Findest du, sie sind würdig der Berufung, mit der sie berufen worden sind? Sie mögen sich Diplomaten schimpfen können, weil sie es sind, gemäß ihres Amtes. Aber wenn sie sich nicht dieses Amtes für würdig erweisen, dann sollten sie lieber nach Hause zurückgehen. Was würdest du von einem Schweizer Diplomaten halten, der uns in einem fremden Land nicht unseres Landes gemäß vertritt? Der ein Bild der Schweiz vermittelt, das völlig dem entgegenläuft, was wir als Schweizer hochhalten, die Werte, die Geschichte, die Grundwerte, die wir haben. Stell dir vor, einen Schweizer Diplomaten im Ausland, der nicht gerne Fondue hat, der auf die Schweizer Regierung schimpft, der sich beim besten Willen nicht vorstellen kann, wie man Raclette essen kann. Banale Beispiele. Ihr könnt euch selber vorstellen, was ich noch meinen könnte. Und genauso ist es auch bei der Berufung, mit der wir berufen worden sind. Wir haben eine hohe Berufung. Wir sind Söhne des lebendigen Gottes, Botschafter an Christi Stadt. Nun lasst uns auch würdig dieser Berufung uns verhalten. Und das bis ins Detail. Dieses griechische Verb für wandeln hier, peripateo, bedeutet eigentlich Kreise ziehen, im Kreis laufen, peri, der Rand des Kreises, Pateo, gehen. Ich gehe im Kreis und alles, was ich auf diesem Kreisweg tue, tue ich gemäß dem Königreich, tue ich gemäß meiner Berufung, tue ich meiner Berufung würdig. Und hier sagt Paulus uns ganz nebenbei auch noch, was hier dazugehört, nämlich mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragen. Dass wir uns unserer Berufung würdig erweisen, hat sehr viel damit zu tun, wie wir uns unseren Brüdern und Schwestern gegenüber verhalten. Das zieht sich durch auch durch diese Verse. Die zwei Beispiele, die ich euch nicht vorlesen werde, betreffen den Umgang mit Menschen. Nämlich an einer Stelle, wo Paulus sagt, dass man die Phöbe, ganz am Schluss vom Römerbrief, eine Frau aus Korinth oder in der Nähe von Korinth, dass man sie aufnehmen und der Heiligen würdig behandeln soll. Und dann eine andere Stelle im dritten Johannesbrief, wo Johannes sagt, dass man diese Leute, wie es der Heiligen würdig ist oder wie es Gottes würdig ist, zur weiteren Reise ausstatten soll. Der Umgang mit Menschen ist in diesem Zusammenhang sehr wichtig. Philipper 1, Vers 27 ist die nächste Stelle. Philipper 1, 27. Auch hier wieder, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. Wir haben jetzt schon drei verschiedene Dinge gesehen, derer würdig wir uns erweisen sollen, nämlich in 1. Thessalonicher des Gottes würdig, in Epheser 4, 1 der Berufung würdig, in Philipper 1, 27 würdig des Evangeliums. Paulus deckt nach und nach alles ab, bis wir keine Entschuldigung mehr haben. Wenn uns unsere Berufung nichts wert ist, dann sollte uns wenigstens das Evangelium etwas wert sein. Wenn uns unser eigener Name nichts wert ist, dann sollte uns wenigstens der Name Gottes etwas wert sein, sodass wir uns seiner würdig erweisen. Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus. Möchtest du, dass durch deinen Lebenswandel, durch deinen Lebensstil die Botschaft Gottes in Misskredit gezogen wird? Möchtest du, dass Leute, wenn sie dich und deinen Lebenswandel sehen und sie wissen, dass du zu diesen Christen gehörst, möchtest du, dass sie denken, oh, der wandelt aber auch nicht würdig, der Botschaft, die er da verkündigt. Diese Botschaft, das ewige Evangelium, das wir verkündigen, die gute Nachricht von Tod, Grablegung und Auferstehung Jesu Christi, ist es wert, dass wir ihrer würdig wandeln. Das heißt, du solltest nicht nur ein fleißiger Verkündiger des Evangeliums sein, sondern du solltest wie eine lebende Litfaßsäule sein für das Evangelium. Eine Litfaßsäule ist so eine runde Reklametafel, Und manchmal, heute sieht man das kaum mehr, aber früher gab es das manchmal, dass Leute als lebendige Reklameträger durch die Stadt gingen. Vorne ein Schild und hinten ein Schild, das trugen sie so über den Schultern. Heute Aktion in der Drogerie sowieso. Heute Aktion im Schwanen, heute Aktion, was weiß ich. Oder sie machen Werbung für eine Veranstaltung auf diese Art und Weise. Dein ganzes Leben sollte ein Zeugnis sein für die gute Botschaft, an die du glaubst. Halleluja. Weißt du, man sieht es deinem Gesicht an, ob du eine gute Botschaft gehört hast in letzter Zeit oder nicht. Beziehungsweise, ob du diese gute Botschaft tatsächlich glaubst oder nicht. Gehört haben, aufnehmen, glauben, umsetzen sind ja manchmal zwei verschiedene Schuhe. Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus. Kolosser 1, Vers 10, damit ihr in einer Art und Weise lebt, die des Herrn würdig ist. Noch eine Ebene, noch ein Begriff kommt hier dazu, der Herr. Und wenn du sagst, ja, der Gott im Himmel, der ist mir zu weit weg, meine Berufung ist mir eh egal, das Evangelium habe ich sowieso nicht verstanden, dann wandle würdig des Herrn. Denn er ist dein Herr und er wird dein Herr sein, ob du es willst oder nicht. Du wirst deine Knie beugen müssen vor ihm. Deswegen wandle lieber jetzt schon würdig des Herrn. Wisst ihr, wir denken manchmal, ja, der Paulus, jetzt braucht er halt einfach mal wieder einen anderen Begriff, damit er nicht immer das Gleiche seid. Nein, ich glaube, dass diese Wortwahl sehr bewusst geschieht. Dass sehr bewusst einmal von Gott, einmal von der Berufung, einmal vom Evangelium und einmal vom Herr die Rede ist. Das hat einen Grund. Wir sollen daran sehen, dass es keinen Ausweg gibt. Halleluja, es gibt keinen Ausweg. Schlechte Nachricht heute Morgen, es gibt keinen Ausweg. Du bist dazu verurteilt, würdig zu wandeln. Amen. Es gibt keine Entschuldigung für Leute, die nicht würdig wandeln wollen. Hat das etwas mit Leiden zu tun? Versteht ihr den Zusammenhang schon ein bisschen? Könnte das mit Leiden zu tun haben und verbunden sein, dass du würdig wandeln sollst? Könnte es sein, dass es bedeutet, dass du dich ein bisschen zusammenreißen musst, auf gut Deutsch gesagt? Ich glaube ja. Damit ihr in einer Art und Weise lebt, die des Herrn würdig ist, zu seinem Gefallen in allem. In jedem guten Werk Frucht tragen und noch mehr hinwachsend zur genauen Erkenntnis Gottes. Nun, das war meine eigene Übersetzung. Des Herrn würdig zu seinem Gefallen in allem. In jedem guten Werk Frucht tragend und noch mehr hinwachsend zur genauen Erkenntnis des Sohnes Gottes oder Erkenntnis Gottes. Nun, Auswirkungen eines würdigen Lebens sind gute Früchte. Dass du Frucht bringst, dass du zu seinem Gefallen lebst, und zwar nicht nur in manchen Dingen, sondern in allen Dingen. Nun, ich weiß, dass das ein Prozess ist. Bitte habt keine Angst, dass wir zu viel von euch verlangen oder dass Gott zu viel von euch verlangt. Das wird er niemals tun. Er kennt deine Geschichte, er kennt deine Vergangenheit, er kennt deinen Stand, den du jetzt hast im Leben. Er weiß, was du brauchst, um weiter wachsen zu können. Er weiß, was du benötigst, um größer, um stärker, um würdiger zu werden, um ein heiligeres Leben führen zu können. Er weiß das. Wichtig ist, dass wir niemals an den Punkt kommen, wo wir sagen, ja, nein, es hat sowieso keinen Sinn. Ich werde niemals des Evangeliums würdig leben können. Ich werde niemals meiner Berufung würdig sein können. Ich werde niemals des Herrn würdig wandeln können. An dem Punkt dürfen wir nicht kommen. Denn er ist nicht wahr. Seine Lüge vom Teufel. Seine Lüge vom Teufel, wenn er dir versucht einzureden, dass du es niemals schaffen wirst, aus den Dingen rauszukommen, die deinen Lebensstil jetzt noch ein bisschen unwürdig machen. Lass uns zurückkommen zum Thema Verfolgung. Matthäus 5, die Verse 11 und 12. Hier sagt Jesus doch tatsächlich, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles böse, lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Halleluja, Maria hat es begriffen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß. Du sagst vielleicht, ja, ich werde ja gar nicht verfolgt. Mich schmäht ja gar niemand. Es redet ja gar niemand Böses, lügnerisch gegen mich. Die Leute lassen mich in Ruhe. Sie akzeptieren mich. Es ist alles gut. Nun, ich sage dir, Wenn du dich aufmachst, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen, dann wirst du früher oder später an den Punkt kommen, wo Leute um dich herum nicht mehr einverstanden sind mit dir. Dann wirst du an den Punkt kommen, wo sie sagen, ja, der ist aber extrem. Was, du verzichtest auf das und das? Das ist aber wirklich extrem. Weißt du denn nicht, in welcher Zeit wir leben? Weißt du denn nicht, dass wir im 21. Jahrhundert leben? Weißt du denn nicht, dass die Dinge heute anders laufen als vor 100 Jahren? Du wirst als Hinterwäldler verschimpft werden. Du wirst leiden müssen, du wirst geschmäht werden, du wirst verfolgt werden für deine Überzeugung des Evangeliums, wenn du sie entsprechend auslebst und kundtust. Du darfst eben nicht immer hinter dem Berg halten mit dem, was du glaubst. Wenn du es wagst, ein Zeuge für das zu sein, was du glaubst, die Verfolgung ist unausweichlich. Und wir müssen gar nicht so weit gehen, du brauchst keine Angst zu haben, dass du deswegen gleich ins Gefängnis kommst, aber du wirst die unangenehme Situation durchleben, dass man nicht mit dir einverstanden ist, dass man dir widerspricht, dass man dich für verbohrt hält, dass man dich für einen Fundamentalisten hält, dass man dich womöglich mit Al-Qaida in denselben Topf wirft. Wisst ihr, wir können einiges tun, um das zu verhindern, wenn wir in Liebe wandeln, wenn wir unsere Milde allen Menschen kund werden lassen, unsere Milde, ja, nicht unsere Kampfeslust, dann werden wir es vielleicht ein Stück weit verhindern können, dass die Leute denken, ah, die sind genauso fundamentalistisch wie die Islamisten. Also, ist alles derselbe Topf. Islam, Christentum, Radikales, ist alles dasselbe. Das wirst du ein Stück weit verhindern können, aber du wirst es nicht verhindern können, missverstanden zu werden. Du wirst es nicht verhindern können, als völlig unwissenschaftlich und verbohrt und verstaubt abgetan zu werden. Und dafür wirst du leiden. Ich habe viele Male gelitten für meine Überzeugungen. Am meisten habe ich gelitten während der Zeit, wo ich an der Kunstgewerbeschule in Zürich war. Denn dort war ich so sehr mit dem Geist dieser Welt konfrontiert, beinahe jeden Tag, dass es mir manchmal fast zu dumm wurde. Ich hätte am liebsten manchmal das Handtuch geworfen. Aber ich konnte über bestimmte Dinge nicht schweigen. Ich kann mich an eine Situation erinnern. Wir hatten damals noch am Samstagmorgen auch Schule. Und am Samstagmorgen waren immer so theoretische Fächer, damit es nicht mehr zu anstrengend war. Ja. So Philosophie und Kunstgeschichte und solche Dinge fanden am Samstagmorgen statt. Und im Zusammenhang mit Kunstgeschichte lasen wir damals einen Text von André Breton. Ich weiß nicht, wer den Namen kennt, André Breton, einer der Mitbegründer des französischen Surrealismus. Und dieser gute André Breton hat einen Text geschrieben zu Ehren Luzifers, des Sohnes der Morgenröte. Und wir lasen im Kreis, so wie wir manchmal in den Hauskreisen Bibel lesen, und die Reihe kam an mich. Und ich habe unter Tränen gesagt, das lese ich nicht. Weißt du, es gibt Dinge, die du von mir aus tun kannst in dieser Welt, aber es gibt Dinge, die so im Widerstreit stehen mit deinem Glauben, dass du sagen musst, nein, nie und nimmer, dieses Wort werde ich nicht in meinen Mund nehmen, diesen Text werde ich nicht vorlesen, ich werde mich nicht beugen. Nun, ich bin froh um solche Erfahrungen. Es war nicht angenehm zu diesem Zeitpunkt und das hat sämtliche Vorurteile meiner Lehrer und meiner Schulkollegen bestätigt. Ja, aber weißt du denn nicht, lieber Manfred, das ist doch nur Kunst. Das ist doch Surrealismus. Nein, das ist Satanismus. Wenn einer versucht, Luzifer, den Sohn der Morgenröte, der einmal war, wieder auf den Thron zu heben, von dem er selbst gestürzt ist, dann ist das nichts anderes als Satansverehrung. Aber lassen wir das. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles böse lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Siehst du, die richtige Reaktion ist entscheidend. Wie reagierst du auf Verfolgung? Wie reagierst du darauf, wenn du alles daran setzt, würdig zu leben und man schmäht dich dafür? Man versucht, dich als Hinterwäldler abzustempeln. Was tust du? Versuchst du, dich dann zu verteidigen? Oder sagst du einfach, Halleluja, der Herr hat es doch schon gesagt. Ich soll mich freuen und jubeln, denn genauso wurden auch die Propheten verfolgt, die vor mir waren. Siehst du, welche Würdigung Jesus hier ausspricht? Er nennt dich einen Propheten, wenn du für das Königreich Gottes leidest. Wenn du deswegen leidest, weil du ein gottseliges, gottwürdiges Leben führen möchtest, er nennt dich einen Propheten. Du hast also legitimen Grund, dich einen Propheten zu nennen, wenn du diesem Bild hier entsprichst, ohne dass du eine Prophetenschule besucht hast. Siehe da. 2. Timotheus 3, Vers 12. Das ist wieder meine eigene Übersetzung hier. Zweifellos aber werden alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, Verfolgung erleiden. Mit dieser Stelle von Paulus habe ich früher oft gehadert. Ich habe gedacht, Paulus, hast du nie die Glaubensbotschaft gehört? Du wirst haben, was du sagst. Nein, sondern Paulus nennt hier die Dinge einfach beim Namen. Er sagt, es ist unausweichlich, dass es so ist. Und er stimmt damit mit Jesus überein, der ebenfalls nämlich in Markus 4 im Gleichnis von den vier Saatböden schon gesagt hat, dass Verfolgung und Bedrängnis entstehen um des Wortes willen. Wenn du also am Wort festhältst, wenn du ein gottesfürchtiges Leben führen willst, wenn du ein gottseliges Leben führen willst in Christus, dann mach dich gefasst auf Verfolgung. Dann mach dich gefasst darauf, dass Leute nicht mit dir einverstanden sind. Und wisst ihr, leider ist es so, dass das Ganze nicht nur zwischen Nichtchristen und Christen stattfindet, sondern leider findet genau das auch zwischen Christen und anderen Christen statt. Und ob du es glaubst oder nicht, wir erleben das immer wieder, dass man uns schmäht, wir als Gemeinde, wir als Pastoren, dass man uns schmäht für Dinge, die wir hier verkündigen, gemäß und in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Oh, das ist aber extrem und oh, das lesen wir aber nirgends in der Bibel. Dabei haben sie die Bibel gar nie diesbezüglich studiert. Und weißt du, das sind die, die immer 10 Minuten übers Opfer predigen. Weißt du, das sind die, die predigen, jeder soll geheilt, muss geheilt werden und jeder muss einen Mercedes fahren. So was hast du noch nie gehört bei uns. Aber die Leute behaupten es. Manche Leute behaupten solchen Blödsinn. Was ist das anderes, als dass wir böse und lügnerisch geschmäht werden? Um dessen Willen, was wir glauben, was wir verkündigen und was wir versuchen umzusetzen in unserem Leben. Du musst dich also auch auf Verfolgung gefasst machen aus den eigenen Reihen. Und das ist besonders schmerzhaft. Aber ich glaube, es ist gut, es zu erwähnen, nämlich, dass du darauf gefasst bist. Manchmal sind Leute völlig überrascht, wenn sie eine Zeit lang bei uns in der Gemeinde waren und dann jemanden treffen, der auch gläubig ist und mit dem sie dann ein bisschen diskutieren über Dinge. Und dann kommt auf einmal aus, der andere ist überhaupt nicht einverstanden mit dem, was ich glaube. Ja, lesen wir dieselbe Bibel? Ja, wir lesen dieselbe Bibel. Wir verstehen sie teilweise unterschiedlich, wir legen sie unterschiedlich aus, aber man muss dazu auch sagen, wenn du ein Thema nicht wirklich studiert hast, dann bist du nicht befugt, etwas darüber zu sagen. Wenn du also das Thema Heilung zum Beispiel nicht studiert hast, dann bist du nicht befugt, darüber eine abschließende Meinung weiterzugeben. Und alle zu verurteilen, die Heilung verkündigen, die Heilung als Möglichkeit weitergeben. Das nur am Rand, aber eben Verfolgung um des Königreiches willen. Ein letzter Vers, 2. Petrus 1, die Verse 10 und 11. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals strauchen. Was für eine Verheißung. Wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals strauchen. Hast du dir auch schon gewünscht, oh Herr, würde doch nur mein Straucheln, mein wankelmütig sein, würde das doch nur endlich aufhören. Ich möchte nicht jeden Tag 3-mal auf die Nase fallen. Ich möchte nicht jede Woche 5-mal auf die Nase fallen. Ich möchte nicht länger strauchen. Hier hast du die Verheißung, die dir erklärt, wie du das machst. Denn so wird euch reichlich gewährt werden, der Eingang in das ewige Königreich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Nun, man kann diese Stelle verschieden auslegen. Manche haben gesagt, hier ist davon die Rede, dass uns dann, wenn wir sterben oder dann, wenn das Königreich sichtbar anbricht auf dieser Erde, dass dann die Türen weit offen stehen werden. Aber ich glaube, wenn wir uns befleißigen, unsere Berufung und Erwählung festzumachen und diese Dinge tun, die er hier zu tun empfiehlt, dann werden wir schon in diesem Leben erfahren, dass die Türen ins Königreich weit offen stehen. Halleluja! Und dass wir jederzeit, wenn wir Eingang brauchen in das Königreich, Jedes Mal, wenn wir eine Segnung brauchen aus dem Königreich, jedes Mal, wenn wir etwas verstehen wollen aus dem Königreich, dass es dann ein leichtes sein wird, diese Dinge sich anzueignen. Nur wiederum, auch das, was er hier sagt, ist mit Leiden verbunden. Das Verb hier für befleißigen, das griechische Verb spoudazo. Spoudazo, und du hörst es vielleicht bereits raus, bedeutet sich beeilen, sich sputen, schnell machen, allen Ernst und allen Eifer an etwas setzen und dergleichen mehr. Ist das mit Leiden verbunden? Es ist mit Leiden verbunden, wenn du sagst, so ab heute werde ich bestimmte Dinge nicht mehr tun, weil sie meiner Berufung unwürdig sind, weil sie Gottes unwürdig sind, weil sie des Evangeliums unwürdig sind, weil sie des Herrn unwürdig sind. Das ist mit Leiden verbunden, unweigerlich. Was hat Paulus gesagt? Zweifellos werden alle, die gottesfürchtig leben wollen, verfolgt werden. Sie werden verfolgt werden. Versteht ihr, nicht nur von außen, sondern du kannst auch so etwas wie innere Verfolgung erleben. Wenn du dich aufmachst und sagst, mein Leben gehört dem Herrn, mit Sünde habe ich nichts mehr zu tun, die Versuchungen mögen zwar an mich herangetragen werden, aber ich werde widerstehen. Das ist mit Leiden verbunden. Machen wir uns nichts vor. Ich glaube, es ist ein falsches Evangelium, das den Leuten verheißt, ja, du wirst irgendwann einfach ausgetragen werden aus all dem. Irgendwann, wenn es dem Herrn gefällt, dann werden diese Dinge von dir abfallen. Und manche Leute werden getäuscht dadurch, dass sie kurz nach ihrer Bekehrung eine Gnadenzeit erleben, wo ihnen alles extrem leicht fällt, wo du sofort aufhören kannst zu rauchen, wo du aufhörst zu fluchen, etc., etc. Und dann kommst du auf den Boden nach 3 Monaten. Nun, ich sage nicht, dass es falsch ist, diese Gnadenzeit. Halleluja, das ist ein Geschenk vom Herrn. Aber du musst sie richtig verstehen und für die richtigen Dinge nutzen. Und nicht meinen, dass es ewig so weitergeht. Denn es wird nicht so weitergehen. Es wird eine Zeit kommen, wo du überwinden musst. Wo du wirst leiden müssen für deine Überzeugung. Wo du wirst leiden müssen, weil du der Sünde widerstehen willst. Wo du wirst leiden müssen, weil Leute um dich herum dich lächerlich finden. Diese Zeit wird kommen. Sind wir bereit, des Evangeliums würdig zu leben? Sind wir bereit, des Königreiches Gottes würdig zu leben? Und wisst ihr, warum ich diese Dinge sage? Ich möchte euch nicht im Dunkeln lassen. Ich möchte euch nicht im Unklaren lassen darüber. Das Königreich Gottes ist ein riesiger Segen, aber es ist auf dieser Erde mit Leiden verbunden. Das kann man nicht wegtheologisieren. Glaub niemandem, der dir versucht, das Gegenteil weiß zu machen. Du wirst um bestimmte Leiden nicht herumkommen. Nun, vielleicht werden wir das Thema Leiden noch einmal genauer anschauen im Zusammenhang mit dem Königreich. Ich denke, für heute genügt das. Und vielleicht ist gerade das Thema, das wir jetzt noch anschauen werden, nämlich im Zusammenhang mit dem 10., vielleicht ist gerade das ein Punkt in deinem Leben, unter dem du leidest. Nämlich, dass hier in der Gemeinde oder überhaupt im Leib Christi, wir sind ja nicht die Einzigen, ja, Gott sei Dank, die das so proklamieren und verkündigen, dass immer wieder von Geld die Rede ist. Ich soll meinen 10. geben, ich soll Opfer geben. Und dann halten sie noch Seminare ab über dieses Thema. Vielleicht leidest du unter dem. Vielleicht sagst du in deinem Herzen, wenn nur das nicht wäre. Das Königreich Gottes, wow, super, gefällt mir sehr gut, ich fühle mich wohl, ich liebe die Leute, ich liebe den Herrn, aber dieses leidige Thema Geld, wenn sie doch das nur endlich sein lassen können. Vielleicht leidest du darunter, dann hast du heute Morgen die Gelegenheit zu leiden. Denn wir werden nicht ablassen, dieses Thema zu lehren, zu predigen, zu verkündigen. Wisst ihr warum? Weil es einfach vollkommen biblisch ist. Und wenn du Zweifel daran hast, dann hol dir meine Schriftstellensammlung über Finanzen und Wohlergehen aus den Sprüchen Salomos. Ich habe nur die Sprüche Salomos bemühen müssen, um dieses Thema bereits ziemlich abzudecken. Du findest dort so viele Verheißungen, Aufforderungen, Erklärungen zum Thema Finanzen und Geld und Wohlergehen und Wohlstand, dass es ausreichen würde, den Punkt zu beweisen.